Willkommen zurück zum Heimkino-Praxis-Podcast, euer Podcast rund ums Heimkino. Mein Name ist Bert Kössler und mit dabei ist heute...
Ja, der. Florian Schäfer. Ja. Genau. Gar kein Delay hier mehr. So
nee, das ist absolut kein Delay.
Zu sehr antizipierend.
Ja, aber wir lassen
es drin. Ich weiß ja, was kommt.
Genau, es ist lustig. Man, es klingt ja sowieso am Anfang immer gleich. Wir reden heute über Reflexionspunkte. Warum sind die eigentlich so wichtig? Warum muss man die, wenn es irgendwie geht, als erstes behandeln beim Thema Raumakustik im Heimkino? Los geht's.
Heimkinopraxis Podcast.
Ja, Reflexionspunkte behandeln hat Prio 1, würde ich mal ganz fest behaupten, denn da geht es einfach wirklich ans Eingemachte, noch vor den Bassfallen sogar. Ja, also Bassfallen, klar, ist sowieso immer ein bisschen schwierig, die einen können es, die anderen können es nicht, aber Reflexionspunkte kann eigentlich in der Regel jeder, naja, wenn es der Raum so halbwegs zulässt, ne, von der Aufteilung her, manche Räume sind da ja ein bisschen doof, aber so oder so, egal was der Raum macht oder nicht macht, haben Reflexionspunkte immer die absolut oberste Prio bei der Raumakustik, bei raumakustischen Maßnahmen. Und dafür wollen wir heute zwei wesentliche Gründe mal anbringen und da ein bisschen drüber quatschen. Grund Nummer eins. Bitte mach du.
Grund eins ist da, wo es reflektiert, also wo dieser Erstreflexionspunkt ist, da kommt einfach am meisten Klang her. Also stelle sich das so vor, vorne in der Mitte Center-Lautsprecher kommt auf dem direkten Wege zu einem, das ist gewünscht. Dann geht er noch an die Decke, auf den Boden und rechts und links und dort, wo es eben reflektiert, einen dann direkt danach erreicht, also nicht erst zur Rückwand geht und einen nach 100 Mal reflektieren erreicht, da ist eben die Schallenergie noch relativ hoch, insbesondere wenn die Wände super hart und glatt sind. Und wenn man genau an den Stellen Absorber hinhängt oder ein Fenster aufmacht, falls es die Option ist, also der Klang dann dort verschwindet, dann hat man eben viel von diesem Diffusschall an kleiner Stelle schon vernichtet.
Genau. Und wobei das geht fast schon ein bisschen mehr in Richtung Grund 2. Der eigentliche Grund ist ja vor allem, also weil wir von frühen Reflexionen reden.
Mhm. Es ist nicht eine Sammlung von hunderten verschiedenen Reflexionen, die in Summe irgendwie weggehen, sondern dass man dann so einen Echo-Effekt im schlimmsten Fall hat. Also dieses, wenn man einmal klatscht, der zweite Schlag, der kommt ja nicht aus 1000 Ecken, sondern von genau einer Reflexionsstelle und dieser prägnante Hall. Ja.
Das ist genau der Punkt. Und da gibt es auch so eine grobe Daumenregel oder ja, das hat sich in verschiedenen Untersuchungen da einfach immer wieder gezeigt. Gibt es eine Menge Fachliteratur dazu, könnt ihr, wenn ihr Bock habt, alles mal lesen. Also ein paar Bücher über Raumakustik, steht im Prinzip überall das Gleiche drin. Es sind so um die 15 Millisekunden, manche sagen 17 Millisekunden, die quasi die Verzögerung später eintrifft am Hauptplatz, also quasi der Umweg, den der reflektierte Schall gemacht hat gegenüber dem Direktschall, sind 15 bis 17 Millisekunden Verzögerung. Also bei 15 Millisekunden, das sind 5,1 Meter oder sowas, wenn man es so grob überschlägt, was der Umweg ist. Das heißt, die meisten Reflexionen, die irgendwo so direkt an der Seitenwand beispielsweise entstehen, sind dann eigentlich sogar nochmal deutlich drunter. Und diese ungefähr 15 Millisekunden, das ist so der Wert, wo man sagt, da ist es kritisch. Ja, wenn eine Reflexion innerhalb dieser Zeit auftritt, dann hat sie einfach die meisten negativen Auswirkungen, wie das Ganze, also wie sich das Ganze dann für den Hörplatz sozusagen äußert. Und deswegen, das ist der eigentliche allerwichtigste Grund Nummer eins, warum frühe Reflexionen weg müssen, ja, weil sie am meisten stören. Wenn eine Reflexion viel später auftritt, beziehungsweise wenn sie eine längere Verzögerung hat, dann ist es erstmal nicht mehr so wild. Es ist trotzdem nicht schön, aber es ist nicht mehr so wild. Das Problem, was da halt einfach entsteht, ist auch wieder hier so im Prinzip so ja, Effekte, die sich daraus ergeben, dass einfach der Direktschall, also der eigentlich schon der nachfolgende Direktschall und der vorherige Schall, der reflektiert wurde, dass die sich quasi übereinander legen und das halt in einer sehr ungünstigen Konstellation teilweise, wo es dann eben entweder in manchen Frequenzbereichen Auslöschungen gibt, ja, wo das quasi Phasen verdreht sozusagen, dazu kommt die Reflexion und ist dadurch einfach gegen Null tendiert. Und auf der anderen Seite gibt es halt einfach Überhöhung. Ja? Und dann haben wir so diese sogenannten Kammfilter-Effekte, was schlicht und einfach heißt, es klingt nicht mehr so, wie es klingen sollte, sondern es wird einfach verfälscht. Und das ist halt einfach nicht so schön. Kommt unheimlich darauf an, wie das Ganze aufgestellt ist, wann die Reflexion auftritt, ja, wo sich die Wände befinden, relativ zu den Lautsprechern, wie nah der Lautsprecher eben dran ist an der Wand. Das alles spielt damit rein. Und je früher diese Reflexion auftritt, umso schlechter ist es. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt an der Stelle.
Und ja. Die sind auch maßgeblich für den Eindruck des Raums entscheidend. Das heißt, man will ja eigentlich nicht den Effekt haben, während man sich in der in Weiten der Prairie wähnt und dann schießt Kevin Costner in dem neuesten Retro-Aufguss einen Schuss ab und dann denkt man, ach, ich sitze hier unten in meinem Badezimmerheimkino. Also dieser Effekt, dass dann der eigene Raumklang noch dann mit dazukommt, der ist durch die frühen Reflexionen auch besonders geprägt.
Genau. Ja, das ist im Prinzip genau das, was tatsächlich passiert dabei. Diese Reflexion, oder meistens sind es ja mehrere Reflexionen dann auch, von verschiedenen Wänden oder Decke, Boden, was auch immer, die verwirren halt das Gehirn. Ja, das ist unser Gehirn sagt dann, okay, ich habe diese Reflexion wahrgenommen. Also wir merken das auch gar nicht, dass wir die wahrnehmen. Wir nehmen sie einfach wahr. Das ist einfach drauf gepolt, alles im Kopf. Und sagt uns dann quasi unterbewusst, ich bin hier in einer Höhle oder ich bin hier in einem Raum. Ja, und das macht halt einfach die Immersion kaputt und klingt einfach nicht so, wie es klingen sollte. Ja, das heißt, ich bekomme die Atmosphäre von zum Beispiel der weiten Prärie, in der Kevin Costner da herumreitet, die bekomme ich so nicht rüber, weil es trotzdem am Ende immer noch so diesen räumlichen Effekt einfach von meinem Raum dazu gibt. Das ist das Problem daran. Ja, letztendlich, also klar, das heißt, Reflexionspunkte meistens an den Seitenwänden, in der Regel dann eben auch an Boden und Decke, auf die Frontlautsprecher jetzt bezogen. Mhm. Ja, das ist das, was in der Regel passiert und wo man immer ansetzen muss. Deswegen sind die so wichtig zu behandeln. Ja, die müssen weg. Und eine der einfachsten Möglichkeiten, den Schallreflexionen da Herr zu werden, sind letztendlich eben Absorber, die du einfach an die Wand dran klebst. Ja, das ist das Einfachste, was man machen kann. Und wenn die dann auch noch im Idealfall schön aussehen, finden die halt sogar im Wohnzimmer ziemlich große Akzeptanz. Und damit ihr euch da handwerklich jetzt nicht irgendwie komplett aus eurer Komfortzone begeben müsst, wenn das nicht so euer Ding ist, ja, oder ihr da euch einen abfriemelt, um da irgendwie eine Stoffbespannung oder sowas hinzukriegen, da empfehlen wir euch aus diesem Grund, jetzt ein bisschen Werbung an der Stelle, ne? Die Absorber von AX Foam, also dem Hersteller mit der ja, wahrscheinlich vielseitigsten Produktpalette, den es hier im deutschsprachigen Raum gibt. Da könnt ihr dann einfach schöne Muster sozusagen um eure Reflexionspunkte drumherum bauen, ja, beispielsweise so Bienenwaben oder solche Geschichten in verschiedenen Tiefen, verschiedenen Farben. Das sieht unheimlich cool aus. Hat eine richtig gute Wirkung und ist dann eben wirklich auch im Wohnzimmer sehr gut akzeptiert, aus meiner Erfahrung.
Kann man auch durchaus ein bisschen unterschiedliche Dicken machen, das kann ja auch nicht, kennt man ja, genau. Das ist leicht ein Treppeneffekt, auch wenn es akustisch nichts bringt oder vielleicht sogar theoretisch ein Tick schlechter ist, aber Hauptsache da ist ein Absorber und wenn das jetzt schöner aussieht, dass er mal so einen Zentimeter hoch und runter geht, ja, warum nicht?
Genau, kann man sich richtig schön austoben damit, also sehr, sehr vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Und ja, die Produkte sind eben, wie gesagt, alle selbstklebend erhältlich, also einfach dran pappen und fertig sozusagen. Ja, schaut es euch an unter axfoam.de, das schreibt sich AIXFOAM, wie der Schaum, foam.de. Ja, und dann habt ihr da ganz schnell eine hervorragende Lösung für eure Reflexionspunkte. Zweiter Grund, warum die Reflexionspunkte behandelt werden müssen, warum die Prio 1 sind bei der Raumakustik. Kurz nach der Entstehung kann man es am effizientesten absorbieren. Ich glaube, das ist das, was du auch am Anfang schon ein bisschen angedeutet hast.
Genau.
Man kann sich so vorstellen, dass Schall im Prinzip wie der Lichtkegel von der Taschenlampe auseinanderläuft. Ja, der beginnt da, wo eben in erster Linie der Hochtöner sitzt. Tiefton ist nochmal ein anderes Thema, aber Hochtöner, Mitteltöner sind so die wesentlichen Dinge, die den kritischen Schall da in dem Bereich abstrahlen. Und ab da läuft das quasi in so einem Kegel auseinander. Es ist frequenzabhängig, es ist unterschiedlich. Je tiefer, desto breiter der Kegel. Je höher der Ton, desto gerichteter ist er, so ganz grob über den Daumen. Mhm. Und ihr könnt euch im Prinzip wirklich vorstellen, dass das immer weiter auseinander geht ab dem Lautsprecher. Und je weiter. Das
ist auch wiederum ein Grund, warum es bei den Höhen wichtig ist, wenn du sagst, du hast ja anfangs genau. Bassfallen versus Wand und an der Wand jetzt eher die zum Hinkleben. Das sind ja nicht die für die Bässe. Aber bei den Bässen hat man auch weniger diese Spiegelpunkte als Problematik.
Genau, da merkt man es einfach mehr. Und da ist eben einfach so, dass das Thema, je näher oder je früher nach Verlassen des Lautsprechers der Schall schon wieder absorbiert werden kann an unerwünschten Stellen, umso effizienter kann man arbeiten, ja, weil einfach der Schall noch gebündelt ist auf einem relativ kleinen Raum, auf einer relativ da kleinen Fläche.
Mehr zu absorbieren an der Stelle.
Und genau, und dann knall ich da einfach einen Absorber hin und das Ding ist quasi schon zum größten Teil weg. Während wenn der Schall erst sich mal im Raum ausgebreitet hat und die Energie sich quasi auf viel größere Flächen verteilt hat, dann müsste ich ja viel, viel größere Flächen behandeln. Deshalb, es ist einfach effizienter an der Stelle so zu arbeiten. Und das heißt, die zweite Möglichkeit erst zu absorbieren, wenn es quasi schon zu spät ist, also zum Beispiel einfach zu sagen, na komm, ich kann jetzt halt an den Seitenwänden nicht, an den Reflexionspunkten, dann mache ich halt was an der Rückwand. Das kann alles noch funktionieren, aber das Problem ist, dass man dadurch dann natürlich unverhältnismäßig viele Absorber möglicherweise sogar unterbringt in seinem Raum an Stellen, wo sie nicht so effizient sind.
Den ersten Grund hat man ja auch immer, also man wird ja dann diesen Echo-Effekt ein bisschen haben. Also
genau, der ist dann sogar besser
hörbar. Komplett gegen diese Möglichkeit zu sagen, mache ich woanders.
Ja. Genau, aber das Problem der potenziellen Überdämpfung kommt ja dann wieder rein. Ja. In dem Moment, wo ich sage, genau. Ich kann hier nicht mehr effizient an zwei, drei Punkten absorbieren, sondern ich mache es eher großflächig, weil ich es halt nur da machen kann, an Stellen, die eigentlich nicht so ideal dafür sind, dann mache ich mir wieder insgesamt mehr Nachhall kaputt oder ziehe die Nachhallzeit zu weit runter unter Umständen.
Ja, es ist jetzt allerdings auch ein ziemlich theoretisches Szenario.
Absolut,
ich glaube, ich weiß nicht, ob es Heimkinos gibt, die überdämpft sind, aber an den Reflexionspunkten blank. Also es gibt sicher welche, die nach subjektivem Geschmack überdämpft sind. Ja, da kann es ja für mich nicht doll genug sein. Oder für mich würde der Punkt erst relativ spät erreicht, sagen wir es mal so. Aber dass dann noch genau diese Stellen, also neben den, eine andere Sache neben den Wand und Decke ist natürlich Boden und da ist typischerweise der Teppich, ne, der dann an der Stelle liegt, aber oder zumindest mal besser liegt als der Glastisch als Gegenbeispiel. Das wäre auch so typisch an einem Erstreflektorpunkt. Und dann muss man halt den Teppich auf den Glastisch legen oder vielleicht gar nicht erst reinbauen.
Ja, unbedingt, das ist dann der Nachfolger vom Fliesentisch. Ne?
Genau.
Früher machte man Teppich auf dem Boden und Fliesen auf den Tisch und heute machen wir Fliesen auf dem Boden und Teppich auf den Tisch.
So sieht's aus. Da ist dann irgendwie Teppich, Tisch, Toni.
Ja.
Also Äquivalent zum, Fliesentisch, Ronny oder nee.
Ja, wie war das?
Welcher Name hat's da abgekriegt?
Ich weiß nur, der Zentralrat, der Fliesentischbesitzer ist entsetzt oder irgendwie so.
Ja,
es
ist eher noch aus der Ära der Manta-Witze so, diese.
Das Niveau heute ist wieder damals. Absolut gigantisch. Ja, wir können es kaum oben halten. Ja, man muss auch ein bisschen Spaß dabei haben. Also ich denke schon, sagen wir mal so, eine wirkliche Überdämpfung im Heimkino hinzubekommen, ist schon schwierig, muss man sich schon wirklich tierisch anstrengen, wobei wir da auch immer unterscheiden müssen zwischen einer komplett großflächigen Überdämpfung sozusagen, also über nahezu alle Frequenzen hinweg, versus das, was in der Realität eher passiert, nämlich die Hochtonüberdämpfung. Ja, die halt durch sehr, sehr viele Vorhänge zum Beispiel zustande kommt und Teppich dann auch noch mit dazu und so
Teppich
weiter.
An der Wand.
Und Decke. Teppich
das
an der Wand,
ja
genau, ja.
Auch was ich einige, ich habe da glaube ich auch mal so ganz zu vor Jahrzehnten drüber nachgedacht, so eine Idee, die vielleicht einige aus dem Kino aufschnappen, weil es gibt ja einige Kinos, die an der Wand, wenn man dann lang geht, ach, das ist doch Teppich, ja. Und dann, wenn ein echtes Kino sowas macht, ja, dann ist es nicht unbedingt gut oder nicht gut für uns, aber dann kommt oft der erste Gedanke, ja, ein Teppich an die Wand ist auch ganz cool.
Ja, die Situation ist halt eine völlig andere, was viele halt einfach nicht bedenken, dass ein richtiges Kino halt viele Quadratmeter groß ist.
Diese Robustheit noch, also dieses Randaliersicher und so, und wenn man an der Wand, wo sich die Leute lang schubbern, einen Teppich hinmacht, ist das aus dem Grund auch schon eine gar nicht so schlechte Idee. Besser als offener Schaumstoff vielleicht. Ne?
Da kratzen die sich nichts auf, sondern da ist das schön plüschig. Ne? Beschwert sich danach keiner. Nein, ja, also wir kommen heute in sehr viele schöne Ecken rein. Das ist auch völlig okay, muss man auch mal machen. Um das noch kurz abzuschließen, weil du meintest, ja, passiert das überhaupt, dass man jetzt wirklich in dem Sinne überdämpft in einem Heimkino? Also klar, bei einem Kinoraum, wo man jetzt rundum alles machen kann, da kann das unter Umständen passieren, wenn man es falsch macht. Da geht man dann auch eher mal wieder mit Diffusoren dann vielleicht doch ran an die Sache. In einem Wohnzimmer passiert es mit Sicherheit nicht, dass man jetzt eine Überdämpfung im Sinne von wirklich eine extrem geringe Nachhallzeit oder sowas hinbekommt. Also da muss man sich schon verdammt anstrengen,
um das zu schaffen. Da haben wir doch tatsächlich aus Versehen den gesamten Raum Wohnzimmer überdämpft.
Ja, genau.
Nein, das kann nicht
passiert nicht. Ja. Also so viel Absorber kann man überhaupt nicht hinhängen. Aber was tatsächlich immer wieder zu sehen ist, das ist einfach so der Klassiker, raumakustisch quasi nichts gemacht, aber an der Rückwand hängt dann irgendwie so ein 4 Quadratmeter Absorberbild oder sowas in der Richtung. Ja, das sieht man dann doch schon häufiger mal. Und häufig ist dann halt im Prinzip einfach die Aussage, ja gut, woanders konnte ich halt nichts machen. Okay, ja, dann muss man immer im Einzelfall betrachten. Ich glaube, da müssen wir auch mal eine extra Folge drüber machen. Ja,
das
kann
ist,
ich wirklich
kein,
nichts machen oder will ich
überdämpft,
einfach
nichts machen? Genau, das will ich dann erstmal sagen, mein Beileid. Aber das wäre definitiv auch nicht überdämpft, selbst wenn es die gesamte Rückwand wäre, wäre der Raum dadurch nicht überdämpft, aber er wäre halt total ungleichmäßig behandelt. Ja. Und das hört man dann teilweise schon. Also spätestens, wenn man mal so die Chance hat, sich um 90 Grad zu drehen oder so, dann zu merken, ja, jetzt ist hier tot, und es gibt dann immer eine Seite, die tot ist oder so. Und, genau. Nee, diese Erstreflexionspunkte, die, wenn da nicht schon Lautsprecher sind, und das ist ja das Schöne, dass zumindest die Lautsprecher, gegen die kann man ja schlecht argumentieren, die sind da in der Regel nicht. Also es befindet sich beispielsweise zwischen Front und Surround, ne? Und nicht beim Surround, weil selbst wenn man zum Beispiel 7 unten hat, dann wären ja die Surrounds ganz grob neben einem, vielleicht leicht hinter, aber so in etwa neben, und der Reflexionspunkt aber zu den Fronts, der wäre schon deutlich vor einem an der Wand. Sprich, da ist normalerweise keine Kollision. Und an den anderen Stellen auch eher nicht. Also Erstreflexionspunkte, wie groß definiert man die eigentlich? So, ich hätte es so aus dem Bauch raus gesagt, wie so eine 50 Zentimeter Fliese. So,
so in etwa kann man das sagen.
Ne? Ja, also ab dann kann man sagen, ich habe den Reflexionspunkt behandelt. Wenn man natürlich 4-5 Leute da sitzen hat oder so und auch die alle Plätze dann eher erwischen, dann wird man es auch eher sehen, dass...
es ergibt sich halt
ein bisschen
Fläche,
größer geben muss, aber so in dem Bereich fängt es zumindest an, vielleicht auch mal so 50 Zentimeter auf einen Meter oder so, also ab dann ist behandelt. Man darf natürlich auch gleich einen ganzen Quadratmeter hinhängen, aber das bringt mich zum nächsten Punkt. Wie findet man die eigentlich genau? Also wo sind die Reflexionspunkte? Sehen tut man sie ja nicht.
Genau, ich weiß gar nicht, hatten wir das schon mal nicht erklärt? Es ist auf jeden Fall nicht schwierig zu machen. Schaut einfach mal nach dem Begriff Spiegelmethode. Ja, dann finden sie es schon. Da werden jetzt auch wieder einige aufschreiben. Aber die Spiegelmethode, die Seilmethode machen.
Die Griechmethode war das andere.
Nee, die Griechmethode, das ist nee. Sappho, oder? Bitte
ja,
bitte nicht. Bitte
nee,
nicht.
Aber die Spiegelmethode heißt an die Stelle einen Spiegel hinpacken und dann, wenn ich im Spiegel den Lautsprecher sehe, dann ist es der Reflexionspunkt. Das erfordert natürlich, dass der Spiegel vernünftig aufgehängt ist und nicht schief steht. Sonst funktioniert es nicht mehr.
Genau.
Also das muss, genau.
Ja, es ist die einfachste Möglichkeit,
um die Punkte zu finden. Man kann es auch anhand des Planes machen. Also man kann es ja geometrisch auch hinkriegen, aber ansonsten kann man sich auch einfach einen Wandspiegel flach an die Stelle und dann vom Sitzplatz, vom Referenzsitzplatz drauf gucken. Wenn man haargenau dort den Lautsprecher sieht, dann kann man da drum einfach einen größeren Kreis ziehen.
Ja, jetzt könnte man noch weitergehen und sagen, das geht auch mit dem Laserpointer und einem Spiegel. Ja. Das lasse ich
Blinde
jetzt.
Wollte ich gerade sagen, aber die müssen dann auch den Punkt sehen. Nee, weil ich meine, ich kann auch mit meinen Augen einfach den Lautsprecher sehen.
Ja, kannst du auch. Also, du bist nur dabei gezwungen, am Sitzplatz dich zu befinden.
Ich muss mich dann setzen. Nee, ich kann das andere installieren und ja.
Genau, da kannst du einfach den Spiegel stehen lassen und dann selber gucken und kannst ein bisschen experimentieren. Im anderen Fall brauchst du in der Regel immer einen Helfer, der den Spiegel rumschiebt oder sowas. Oder du musst halt permanent da irgendwie wieder hinrennen und beziehungsweise du musst den Spiegel ja irgendwie an die Wand bekommen. Und den muss ja jemand hinhalten, du musst ja jetzt kein Loch bohren deswegen. Oder irgendwie eine provisorische Aufstellung oder sowas machen. Das ist immer ein bisschen schwierig. Das Problem ist ja schon in dem Moment, wo wo ich den auf eine Bierkiste zum Beispiel stelle an der Wand.
Ist er schräg.
Dann ist er schräg angelehnt und damit haut es ja schon nicht mehr hin.
Ja, man haut einen fetten Nagel in die Wand, merkt, dass es nicht klappt, haut den nächsten Nagel in die Wand und irgendwann hat man es dann.
Und am Ende hängt man ja Absorber davor, dann ist egal. Ne? Nee, genau, bitte nicht. Also vor dem Hintergrund ist möglicherweise die Laserpointer-Variante auch nicht ganz ungeeignet, aber so oder so, ja, aber wenn man einen Helfer dabei hat, der kein Verständnis für das hat, was man da tut, wird man natürlich ein bisschen schräg angeguckt.
Zweite Person würde es in dem Moment auch tun, genau. Ja. Es muss auch kein Oberflächenspiegel sein. Ne? Der braucht im Heimkino manchmal auf, im Sinne von Beamerbild umlenken. Da macht es Sinn, damit man nicht dieses Doppelbild hat, dadurch, dass die Glasscheibe eine gewisse Dicke hat. Aber in dem Fall geht es ja darum nicht, ob das jetzt eine minimale Doppelung da auftritt. Wenn es einen Haushaltsspiegel.
Von daher macht euch nicht verrückt. Einfach den Bartspiegel abhängen und los geht's. Fazit an der Stelle: einfach machen, ja, Reflexionspunkte behandeln, oberste Prio bei Raumakustik, macht das. Und wenn ihr sonst nichts machen könnt, dann wirklich wenigstens die Reflexionspunkte, das ist das Wichtigste von allem. Wir verlinken unseren Artikel dazu, wie man die auch berechnen kann und so weiter. Und dann würde ich sagen, gehen wir über zu einem schönen Filmtipp heute.
Der Heimkinopraxis Filmtipp.
Das ist ja heute wirklich mal eine Folge, wo wir unser Ziel erreichen könnten, dass wir mal bei 30 Minuten bleiben.
Vor 3, 4 Jahren gestecktes Ziel.
Ja, genau. Niemals erreicht, aber heute schaffen wir es. Ja, ist halt einfach auch ein schönes, kleines Thema gewesen jetzt. Filmtipp für heute. Ich habe was rausgekramt, wo ich irgendwie dachte, den hatte ich schon mal gegeben, aber ich glaube, wir haben einfach nur drüber gesprochen. Und so richtig zu einem offiziellen Filmtipp ist es da nie gekommen. Und den möchte ich einfach so ein bisschen, ja, ein Filmtipp von Herzen, wenn man so sagen will. Es ist ein Film, der ist ein bisschen unterm Radar gelaufen aus meiner Sicht. Von 2011, den hat keiner so richtig mitbekommen. Ich habe es auch nur deshalb mitbekommen, weil da, ich weiß gar nicht, war das mit Half-Life 2, 3 oder sowas, ja, als da das Game rauskam. Ich weiß nicht genau, in welchem Spiel das war, auf jeden Fall in irgendeinem Steam-Spiel oder so ein Ding von Valve da damals. Da gab es mitten im Menüpunkt vom eigentlichen Spiel, gab es plötzlich irgendwie noch so einen Trailer. Trailer, ja, okay, wie geht das denn? Und da konnte man tatsächlich quasi als Demo der Game Engine, war das wohl, glaube ich, irgendwie so ein bisschen auch gedacht, konnte man da so eine kleine Szene anspielen, wo man sich in so einem Zugwaggon befindet. Und da fährt man praktisch mit dem Zug irgendwie mit, als was auch immer, Begleitperson oder sowas, ein Güterzug. Und auf einmal, man läuft so ein bisschen durch den Zug und auf einmal scheppert's und rumst es wie blöd. Und anscheinend kommt das Ding ziemlich zu einem Crash. Also nicht einfach nur ein Stillstand, sondern ein richtiger Crash. Und man wird da quasi so halb rausgeschleudert und befindet sich dann praktisch so mitten in dieser Unglücksstelle von diesem Zugunglück. Und dann kracht da auch noch irgendwas und da scheint irgendwas Großes zu sein und auszubrechen. Und da fliegt überall Zeug rum und was weiß ich nicht alles. Man sieht nicht, was das da ist, aber es wurde halt so, ja, typisch, wie das für diese Spiele halt so ist. Man wird ein bisschen auf die Folter gespannt und läuft dann da noch so ein bisschen in diese Unglücksstelle rum. Und letztendlich sieht man einfach, dass da halt irgendwas Großes aus irgendeinem Spezialwaggon von diesem Zug jetzt ausgebrochen sein muss und irgendwo sich verkrümelt hat in der Landschaft. Das ganz kurzes Ding, wirklich wie so ein Trailer. Also man kann das sehr, sehr langsam spielen.
Das ist auch eine Erinnerung, auch wenn ich so gut wie nie Computer gespielt habe, aber da erinnere ich mich noch
drüber. Ja, okay, das ist cool. Das ist und wirklich eine tierisch interessante Sache. Und das ist allerdings eine Szene, also quasi aus einem anderen Blickwinkel, wie es im Film ursprünglich dann vorgekommen ist. Also im Film wird das aus einer ganz anderen Perspektive gezeigt, das Ganze. Von daher, schöne Sache. Und jetzt will ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Es geht um den Film Super 8 aus dem Jahr 2011. Ein wunderschöner Mischfilm, würde ich mal sagen. So, wir haben da einen sehr, sehr großen Anteil E.T. drin und gleichzeitig aber auch so ein bisschen unheimliche Begegnungen der dritten Art. Ja, so ungefähr. Wenn man da so das Ganze so kombinieren würde, dann würde in etwa dieser Film dabei rauskommen. Wir haben auch ganz viel so Kinder Sommerferien, Erlebnisse drin, ja, so ein bisschen wie bei S. Ja, sowas, genau. S, der erste Teil, ja, auch, ist auch so ein typischer Sommerferien-Kids-Film, eigentlich, also mal von den Horrorelementen abgesehen. Und wenn wir das alles in einen Topf werfen und dann mal kräftig umrühren, dann kommt Super 8 dabei raus. Einfach ein sehr schöner, spannender Film von einem ausgebrochenen und sich irgendwo versteckenden Alien. Plötzlich passieren komische Dinge und hier und da fallen mal irgendwelche Strommasten um und was weiß ich nicht alles. Und da sieht man mal kurz irgendwas über die Bäume hinweg, aber irgendwie sieht man dann doch wieder nichts. Und ist einfach total cool gemacht. Dann so dieses ganze Evakuierungsgedöns auch mit drin. Ja, das Militär kommt dann irgendwann dazu. Und die Kids versuchen auf eigene Art zu ermitteln und versuchen aber gleichzeitig, daher auch der Name, versuchen gleichzeitig noch mit so einer alten Super 8-Kamera quasi einen Film zu drehen. Ja, einer von den Jungs da ist total fanatisch. Das ist so der Regisseur, der das Ding einfach wirklich am Laufen hält. Und dann haben sie so ihre, irgendwie noch eine Freundin, die dann quasi die Schauspielerin darstellt und so weiter. Also es ist einfach, der macht einfach tierisch viel Spaß. Und ich finde, dieser Film, den muss man mal gesehen haben. Ich erwähne ihn vor allem deshalb, weil ich glaube, dass viele den einfach noch nicht auf dem Schirm haben und den einfach nicht gesehen haben. Und bevor ihr euch jetzt da irgendwie hier den 87. Godzilla-Film ohne Hirn und Verstand anguckt, schaut euch lieber mal Super 8 an. Da könnt ihr wirklich mal ein bisschen was mitnehmen aus dem Film.
Ich glaube, wir hatten es bei dem Heimkino Praxis Club Treffen oder wie oder wann wir das letzten Sommer hatten wir das irgendwie davon, da kam es auf und danach habe ich den auch angeschaut, den Film. Und also der inhaltlichen Beschreibung, klar, die stimmt, aber die Begeisterung habe ich echt gesagt nicht so ganz teilen, weil ich habe den dann angeschaut und gedacht, ah ja, stimmt, den habe ich offenbar gar nicht gesehen, weil damals war ich auch so J.J. Abrams Anti-Fan, weil das ist ja auch so ein Meme schon mit diesem Blue Lens Flare und so, ne, und das konnte ich aber nicht mehr sehen. Und dann dachte ich, na gut, ist jetzt eine Weile her, jetzt dann schaust du ihn irgendwie doch mal an. Und dann habe ich ihn gesehen und dann gemerkt, ich hatte den schon mal gesehen. Und das sagt halt schon viel, weil ich fand ihn, also mich hatte halt nicht so gepackt irgendwie, auch das Super 8, dass da so eine, ich meine, es ist jetzt nicht gerade selten verfilmt worden, dass Leute einen Film drehen, so, das kommt einfach auch filmisch oft vor, aber das fand ich in dem dann tatsächlich zu wenig, also es war so Alibi-mäßig, dass sie, und dann hatten die auch noch als Kinder mal eine Kamera und waren, also, naja, ja, du sagst ja E.T. und dies und das und jenes und dritte Art und Spielberg hat dann auch produziert und so ein bisschen Retro kann man ja ganz groß über den ganzen Film drüber schreiben. Ja, ne? Der ist ja so wie Stranger Things wäre jetzt auch noch.
Ja, das kann man so auch noch reinlösen.
Genau, also das ist quasi, ich weiß nicht, ob das stimmt, es geht los und als erstes sieht man Kinder mit mittellangen Haaren und einem BMX über die Straße fahren. Ja, und,
das ist doch geil.
Und so weiter. Ja, genau.
Das ganze Film so genau. Machen. Ja. Jetzt komm, wir werfen noch mit rein. Die BMX-Bande. Ja, wer kennt den noch? der passt nicht wirklich dazu, aber wenn wir schon bei BMX sind und so, ne? Also, ja, es ist ein schönes, pass auf jetzt, ein Potpourri aus tollen Filmen, die wir alle mal mochten. Kesselbunte, ja, genau. Ja, wisst ihr Bescheid. Guckt euch den an, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt. Ich finde, er lohnt sich definitiv mehr als der x-te Abklatsch von irgendwas anderem, was heute so rauskommt. Super 8 von 2011.
Genau, ja.
Damit wären wir für heute relativ schnell durch gewesen. Wir hoffen, ihr habt trotzdem ein bisschen was mitgenommen und wir hören uns alsbald wieder. Bis dahin, macht's gut.
Macht's gut, bis dann.
Der Heimkinopraxis Podcast, präsentiert von www.heimkino-praxis.de